Fliegen war ewige Zeiten ein Erfolgsgeschäft, könnte man angesichts der aktuellen Entwicklungen am Himmel sagen. Und ist es jetzt nicht mehr, zumindest wenn man dem Wehklagen der Airliner unter deutschem Himmel Glauben schenkt. Die Lobbyisten klagen, alles werde zusehends unrentabel, billig Airlines ziehen sich vom deutschen Markt zurück, alle deutschen Luftfahrtmenschen schauen neidisch auf andere Länder. Grund genug, mal bei einer internationalen Gesellschaft nachzufragen, die eine der Rennstrecken über den Atlantik von USA aus bestückt und das nach Deutschland reichlich. Reto Schneider ist Direktor Deutschland und Schweiz von United Airlines und will uns Rede und Antwort stehen im Reiseradio-Podcast. Ich bin Rüdiger Edelmann und habe Reto Schneider in Frankfurt getroffen. Wo, wenn nicht am Airport? Das ist doch völlig klar. Hallo.
Guten Morgen.
Ist United eigentlich jetzt wirklich der größte Ami hier in Frankfurt, was die Verbindung Richtung USA betrifft?
Das würde ich, glaube ich, schon sagen. Ja, wir haben also nicht nur ab Frankfurt, aber generell ab Deutschland haben wir 17 tägliche Flüge Richtung USA. Wenn wir es dann eben auf Frankfurt runterbrechen, dann fliegen wir unter anderem zum Beispiel zweimal täglich nach Chicago, zweimal täglich nach Washington und natürlich dann haben wir eine Verbindung nach Newark, nach Houston, nach San Francisco und eben auch noch nach Denver.
Und von dort aus geht es dann entsprechend weiter, muss man allen erklären. Das sind die sogenannten Drehkreuze und dort ist dann die Airline auch entsprechend reichlich vertreten, sodass man also in einem Umkreis von 2.000 bis 3.000 Kilometern auch wieder Direktanschlüsse zu kleineren Airports kriegt.
Und nicht nur das, also nicht nur in den USA, es geht auch weiter, sei das Richtung Alaska, Kanada oder eben Mittelamerika, Südamerika, je nach Drehkreuz, das angeflogen wird. In den USA, also wenn wir jetzt von der Westküste sprechen, dann kann es sogar weitergehen nach Tahiti in den Wintermonaten, nach Neuseeland oder eben auch sogar nach Australien. Wir decken eigentlich 6 Kontinente ab, natürlich nicht in dem Sinne direkt aus Deutschland, aber eben über die USA fliegt United 6 Kontinente an.
Ich will aber trotzdem mal beim Nordatlantik bleiben. Der ist viel beflogen, er ist heiß umkämpft, dementsprechend tummeln sich viele Gesellschaften auf den USA- und Kanada-Strecken. Nun könnte ich jetzt auch in Bilanzen gucken, aber jetzt mal unter uns, wer sahnt denn nun am meisten ab?
Ja, also wir haben es eigentlich nach der Pandemie, wo diese Reisewelle und auch das Bedürfnis ganz, ganz vieler Leute, das Reisen oder gewesen ist und immer noch ist, haben wir stark profitieren können. Grund dafür war auch, dass wir während der Pandemie eine leicht andere Strategie gefahren sind als teils unsere amerikanischen Konkurrenten. Wir haben unsere ganzen Widebody-Aircrafts, also Flugzeuge, die haben wir für Cargoflüge genutzt. Somit waren unsere Crews, also die Piloten, hatten ihre Flugstunden und die konnten eigentlich dann aus dieser Ramp-up, also aus dieser Nachfrage, nachdem sich die USA dann wieder geöffnet hat für touristische Reisen, konnten wir eigentlich gerade loslegen und hatten da eigentlich einen sehr großen Vorteil gegenüber unserer Konkurrenz. Und das hat sich eben bis heute ins 2024 reingezogen, dass wir ja davon profitieren konnten und durften. Weiter kam dazu, dass wir mehrere hunderte Flugzeuge bestellt haben. Also das heißt, während den nächsten 5 Jahren kriegen wir plus minus 100 Flugzeuge pro Jahr ausgeliefert, neue Flugzeuge. Und das hat auch einen entsprechenden Einfluss auf unsere Profitabilität.
Profit machen ist das eine. Nun haben wir einen Wettbewerb, wenn man jetzt auf den Nordatlantik beispielsweise schaut und über den unterhalten wir uns jetzt hier unter anderem, da tummeln sich ja nur viele Konkurrenten. Das hat ja manchmal einfach auch mit Flugallianzen zu tun. United beispielsweise ist in der Star Alliance zusammen mit Lufthansa und auch mit Air Canada, wobei Air Canada nun eigentlich schon wieder ein stärkerer Konkurrent ist. Die Lufthansa in irgendeiner Form auch und dann gibt es ja noch andere Allianzen, also One und SkyTeam, also mit anderen Worten, es gibt reichlich Konkurrenz von British Airways bis zu Air France KLM.
Ja, Konkurrenz belebt den Vertrieb. Wir sind in Deutschland und in der Schweiz in der komfortablen Situation, dass wir eine Lufthansa, also die Lufthansa-Gruppe, die auch Mitglied der Star Alliance ist, als wirklich sehr, sehr starken Partner haben und entsprechend sind die Verbindungen, die wir anbieten können, sei das eben mit Weiterfliegen aus Deutschland raus, wir nennen das Feeder und Deep Feeder, oder eben auch aus der Schweiz raus, und noch tiefer nach Europa oder sogar weiter eben Richtung Osten haben wir das entsprechende Netzwerk und das hilft uns extrem. Also das ist ganz klar, man muss starke Partnerschaften haben, sei das eben ein Joint Venture, das wir mit Air Canada und der Lufthansa Gruppe haben und dann zusätzlich noch Star Alliance als Allianz, die Sie vorhin erwähnt haben.
Ist das immer nur die große Hilfe und die große Partnerschaft oder ärgert einen beispielsweise jetzt mal ein anderes Star Alliance Produkt wie, sag jetzt mal, die vergleichsweise noch kleine LOT oder auf der anderen Seite halt auch Big Player wie Singapore Airlines dann doch erheblich?
Also ärgern würde ich nicht sagen. Wir sind in der gleichen Allianz und trotz allem bleiben wir Konkurrenten. Also das muss man ganz klar unterscheiden. Die Allianz bietet dem Reisenden den Vorteil, dieses seamless travel, oder? Das die Starlines auch ganz stark propagiert. Und das heißt aber trotz allem, wir bleiben Konkurrenten. Und da kommt dann eben eine Partnerschaft, wie mit einer Lufthansa-Gruppe oder Air Canada, kommt dann über diese Joint Ventures, hat dann ganz andere Vorteile. Nicht nur für uns als Airline, sondern eben auch für den Endkonsumenten, wo das Netzwerk nochmals einfach viel, viel größer und die Möglichkeit auch entsprechend sich für eine Route oder eine Reisevariante entscheiden zu können, ist einfach viel, viel größer.
Ich hatte das ja am Anfang schon so ganz kurz angedeutet, zu sagen, es gibt im Moment ein bisschen Ärger in Deutschland um Gebühren, um erhöhte Kosten. Billigflieger ziehen sich also aus dem Geschäft teilweise raus und sagen, wir verschieben die Maschinen beispielsweise nach Schweden, weil die sind gerade dabei, ein Luftfahrtsteuergesetz wieder zurückzufahren. Wie ist das insgesamt? United bedient ja nun halb, um nicht zu sagen, fast ganz Europa. Ist der deutsche Markt wirklich so unattraktiv, so teuer, wie es in den letzten Wochen gemeinhin heißt?
Ja, also wie ich vorhin erwähnt habe, wir fliegen 17 Mal pro Tag in die USA. Also der deutsche Markt ist für uns sehr attraktiv. Ich meine, das zeigt auch die Historie. Wir sind nächstes Jahr sind wir 30 Jahre in Deutschland. Ich denke, das spricht schon mal für sich. Der Kostendruck im Allgemeinen, also eben, wir haben vorhin von der Profitabilität gesprochen und wie doch einige Airlines in den letzten Jahren von eben dieser großen Nachfrage profitieren konnten. Das heißt aber nicht, dass der Kostendruck nicht da ist. Wir müssen als Airlines investieren, sei das eben in die erwähnten neuen Flugzeuge, sei das in Nachhaltigkeit, sei das in die Ausbildung von Piloten oder Flight Attendants. Da kommt ein doch starker Kostendruck auf Airlines zu und auch ein Preisdruck teils. Und das hat dann entsprechend einen Einfluss, je nachdem, was für ein Businessmodell eine Airline, sei das jetzt eben ein Low-Coster, den Sie vorhin erwähnt haben, oder ein, wie wir uns nennen, Legacy Carrier, hat das ganz andere Einflüsse. Wir sind in Deutschland Mitglied von BARIG und verlassen uns da ganz klar auf die Arbeit von BARIG diesbezüglich und sind auch sehr zuversichtlich.
Also muss man dazu sagen, BARIG ist der Interessenverband der an deutschen Flughäfen anwesenden heimischen inzwischen auch, aber ursprünglich mal der internationalen Airlines. Das heißt, die BARIG ist so ein bisschen der Cheflobbyist für alle Airlines.
Genau, ja.
Wir haben eben über Geschäftsmodelle geredet. Sie haben am Anfang gesagt, wir sind heil aus der Pandemie rausgekommen mit einer etwas anderen Taktik. Nun hat sich der Markt nach Covid erheblich verändert. Anderes Geschäftsklima, andere Zielgruppen, also sagen wir es, weniger Geschäftsreisende, mehr Urlauber, dort wieder dann zusätzliche Konkurrenten, weil in dem Moment, wo es um die Ferienflieger geht, spielen dann plötzlich Discover Airlines und auch die Condor wieder irgendwo eine Rolle, die ja nun auch gerade sagen, der USA-Markt ist interessant. Wie hat sich United de facto eigentlich in dieser Hinsicht verändert? Weil wenn Geschäftsreisende wegbleiben, könnte man ja erstmal sagen, dann bleibt die Business leer und dann sinkt die Gewinnmarge. Oder ist das überkommenes Denken?
Also das ist eine sehr gute Frage und das Interessante ist, wir haben uns teils relativ stark verändert. Wenn Sie mir diese Frage vor der Pandemie gestellt hätten, hätte ich Ihnen geantwortet, wir sind ganz klar eine Corporate Airline, eine Business Airline. Unser Fokus ist die Geschäftsreisende. Und das hat sich In der Essenz hat sich das nicht allzu stark verändert, aber die Reisebedürfnisse haben sich verändert und entsprechend auch die Bedürfnisse nach Destinationen. Also sprich, wir sehen seit mehreren Jahren jetzt die Tourismusreise jetzt plötzlich in einer Premium Economy oder eben je nachdem sogar in einer Business Klasse geflogen wird. Und dieses Bedürfnis nach mehr Raum, bisschen mehr Privatsphäre, dieser Trend hält weiterhin an. Und das hilft uns natürlich, gerade weil in gewissen Monaten gewisse Segmente im Businessbereich, also im Geschäftsreisebereich halt nicht mehr oder noch nicht auf dem Niveau, vor Pandemieniveau sind.
Kommt er da vielleicht wieder hin?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, wishful thinking, oder? Man hat ja immer wieder gehört, okay, ab dem Jahr kommt's. Im Moment müsste man, also wir haben keine Crystal Ball, aber man muss sagen, sieht nicht danach aus. Die Nachfrage, je nach Segment wiederum, ist ganz klar da im Geschäftsreisebereich, das sehen wir, aber es sind teils Wellenbewegungen, oder? Und ja, also schwierig zu sagen.
Ich muss eins nochmal nachfragen, ich habe eben so schön gehört, das Bedürfnis nach mehr Platz. Ich könnte jetzt ganz böse darauf antworten, die Leute wollen jetzt den Platz zurückhaben, den ihnen die Airlines im Laufe von 20 Jahren Zug um Zug immer weiter weggenommen haben. Das wiederum da lag daran, dass die Leute sagten, das Ticket muss immer billiger werden.
Ja, also gut, eben vor 30 Jahren war ja Reisen in Economy Class auch etwas teurer, als es heute ist, oder? Das Schöne eigentlich in den letzten Jahren, wie sich vor allem auch United entwickelt hat, ist, dass ich, aus meiner Sicht zumindest, dass wir für jedes Bedürfnis oder Preisniveau eigentlich ein Produkt haben. Also wir haben vier Produkte, das ist von der Polaris Business Class über die Premium Economy, wir nennen die Premium Plus, über die Economy, und dann unterscheiden wir in der Economy Class nochmals mit Economy Plus, nennen wir das, mit mehr Beinfreiheit. Und das sind dann, je nach Fluggerät sind das teils dann die Fensterplätze, je nach Fluggerät sind das die zwei Reihen oder drei Reihen, wo ich bis zu 15 cm mehr Beinfreiheit habe. Jetzt denkt man ja, 15 cm, das ist nicht wahnsinnig. Ich bin über 1,90 groß und ich schätze das immer sehr. Somit geht es dann eigentlich noch weiter, dass wir sogar einen Tarif anbieten in der Economy Class ohne Gepäckaufgabe, also sprich nur mit kleinstem Handgepäck. Man bezahlt dann für den Koffer, den man aufgeben möchte, und das kommt so ein bisschen aus diesem, wo Sie vorhin mal erwähnt haben, dieses Low-Coster, also ich möchte so günstig wie möglich fliegen, das wird auch abgedeckt. Und eben, wenn ich mehr Komfort haben will, dann geht das. Es hat seinen Preis, aber das geht.
Ja. Also das ist dieses schöne deutsche Bild von der eierlegenden Wollmilchsau oder so. Kann dieses Konzept eigentlich aufgehen? Weil gegen Low-Cost-Airlines und Point-to-Point-Airlines, also Leute, die keine Umsteigeverbindungen anbieten, sondern immer nur von A nach B fliegen und entsprechend anschließend wieder zurück, hat man doch letztendlich eigentlich als Fluggesellschaft die ganze Bandbreite abwickeln kann, keine Chance.
Ja, ich glaube, ich muss nochmal auf die 17 täglichen Flüge zurückkommen und seit 30 Jahren in Deutschland. Also ich denke, auch da zeigt es, dass wir eine Chance haben und auch gute Geschäfte machen und auch ein attraktives Produkt. Und hinzu kommt eben noch das Netzwerk, oder? Das sind ja diese Business-Ballungszentren. Ich meine, wir fliegen nach New York, wir fliegen nach Chicago. Das sind alles tolle Metropolen, die für den Tourismus interessant sind, aber eben auch im Geschäftsreisebereich. Dann haben wir San Francisco, Los Angeles ist auch ein kleinerer Hub von uns. Wird nicht nonstop angeflogen aus Deutschland. Denver, das sind alles super Drehkreuze, wo ich dann eben weiterkomme an die jeweilige Destination. Und das kann ein Low-Coster so nicht anbieten, dieses Netzwerk.
Wir wir haben eben schon über ganz viel Wandel geredet. Alles ändert sich. Nun komme ich zu einem Thema, wo sich auch ganz, ganz viel wandelt. Viele Airlines zucken ja immer ganz gern zusammen, wenn die Rede auf Flugscham, Treibhausgase, CO2-Ausstoß, Klimaneutralität kommt. United auch?
Ich denke nicht. Ich bin der Meinung und auch sehr stolz sogar, für eine Airline arbeiten zu können, die so aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Wir erwarten während der nächsten 5 Jahren bis zu 100 Flugzeuge pro Jahr. Und allein diese neuen Flugzeuge werden unseren CO2-Ausstoß um gut 20% minimieren. Hinzu kommen unsere Ziele. Wir waren die erste amerikanische Fluggesellschaft, die das Ziel öffentlich kommuniziert hat, dass wir bis 2050 CO2-neutral sein wollen. Und dieses ganze Programm oder diese ganze Strategie bei uns, die heißt United Next. Und das ist eben ein Teil davon, es sind verschiedene Faktoren, aber ein Teil davon sind die neuen Flugzeuge, die wir bestellt haben, damit wir eben den CO2-Ausstoß reduzieren können. Und dann waren auch eine der ersten Airlines, die in SAF investiert haben und das auch weiterhin vorantreiben, mehrheitlich in den USA natürlich. Das ist unser Home-Markt, unser Hauptsitz ist in Chicago. Dort können wir den größten Einfluss leisten. Aber nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel in London Heathrow, wie aber auch in Amsterdam, haben wir eine SAF, also Sustainable Aviation Fuel Basis, die wir nutzen. Hinzu kommt dann, dass wir in Chicago, in San Francisco und in Los Angeles eben auch so eine SAF-Basis haben. Und eigentlich jeder Flug ab der Westküste benutzt einen Teil von diesem SAF. Wir investieren ganz stark in SAF. Unsere Meinung ist klar, dass dieses Ziel von Net Zero bis 2050 kann nur mit einer größeren SAF-Produktion erreicht werden. Das ist mehr oder weniger der größte Faktor. Treibstoff ist einfach das, was wir am meisten nutzen. Klar ziehen wir es auch weiter mit der ganzen Ground Mobility, dass die elektrifiziert wird und mit dem Recycling. Also wir rezyklieren pro Jahr um die 9 Metric Tons an Material. Das ist auch ein Riesenthema bei uns. Vielleicht noch mit Zahlen, um Zahlen sprechen. Wir nutzen gut 7 Millionen Gallonen SAF pro Jahr. Also letztes Jahr war das der Fall. Jetzt 7 Millionen Gallonen, das sind in etwa 27 Millionen Liter. Jetzt, das ist eine Riesenanzahl. Auf die Größe von United müssen wir klar sagen, das ist noch ein weiter Weg, bis wir da im größeren Stil noch mehr umsetzen können. Aber dazu braucht es eben Lobbyisten, dazu braucht es auch staatliche Unterstützung. Und da arbeiten wir vor allem in den USA ganz stark dran.
Staatliche Unterstützung, das ist ja das, was man gerne in Europa hört. Die Produktion des klimaneutralen Treibstoffs ist eigentlich noch viel zu gering. Deshalb fangen wir auch gar nicht erst mit an, weil das kostet ja Geld und Geld haben wir keins. Und deshalb lassen wir es dann lieber gleich. Ist das der Vorteil von amerikanischen Wirtschaftssystemen, dass Firmen auf sich gestellt sind und auch gesagt wird, naja gut, wenn du das machen willst, dann musst du es halt auch selber finanzieren?
Ich denke ja und nein. Also auf der einen Seite ja, weil wir können etwas bewegen. Wir haben verschiedene Funds, wir haben Kollaborationen, sind wir eingegangen mit großen Firmen, Geschäftspartnern. Wir haben Sustainable Flight Fund, wo eben Startups, die SAF produzieren, auch entsprechend mit Millionenbeiträgen unterstützt werden. Daneben unsere Profitability, die erlaubt es uns eben auch, solche Themen angehen zu können. Und das ist mit dem Grund, wieso wir uns teils von der Konkurrenz unterscheiden können, dass wir eben solche Themen vorantreiben. Und das ist uns extremst wichtig. Also unser CEO, das ist eines seiner Hauptthemen, das er vorantreibt. Es geht sogar so weit, dass man von Carbon Sequestration spricht. Man baut Anlagen, die dann eben das CO2 aus der Atmosphäre ziehen und in den Boden setzen und dort wird es dann wieder zu Gestein. Also da gibt es extrem viele innovative Wege. Aber eben, es ist teils noch auf kleinerem Niveau. Erschweren kommt hinzu, und jetzt schließt sich der Kreis wegen der Profitability, dass heute SAF bis zu 4-mal so teuer ist wie herkömmlicher Treibstoff. Also das ist auch eine Investition.
mal ganz allgemein auf die Branche geschaut. Wie realistisch sind denn die Thesen von der Klimaneutralität bis 2050 denn tatsächlich? Ist das zu schaffen? Oder bewegt man sich da ganz allgemein im Luftfahrtbusiness in einem Bereich, wo man sagt, wir würden das gerne schaffen, aber genau genommen ist es noch in weiter Entfernung und wir können es auch nicht ändern?
Also schaffen auf jeden Fall. Ich meine, das ist unser Ziel, das haben wir so kommuniziert und wir setzen alles daran, dass wir das entsprechende Ziel auch erreichen. Ich finde, es ist richtungsweisend, was wir jetzt heute machen und wir sind auf dem richtigen Weg.
Gehen wir jetzt doch mal in die Kabine und beschäftigen uns so mit typischen Verbraucherfragen. Ich könnte jetzt vorweg jetzt, aber ich habe schon so viel erzählt, aber ich stelle die Frage trotz alledem mal, weil das ist ja sehr schick, wenn man so mit so Begriffen wie USP, also der Unique Selling Point, das Hauptargument United zu fliegen. Was ist denn der USP von United?
The Friendly Skies. Wir haben so einen Slogan, Fly the Friendly Skies und Good Leads the Way. Und ich denke, nebst dem Produkt, also ja, es kann Ihnen, jede Airline kann, oder die meisten können Ihnen ein Business Class Produkt anbieten, Prime Economy Class Produkt, Economy sowieso. Aber ich finde, es sind eben mehrere Faktoren, die mit reinkommen. Das eine ist das Netzwerk, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, das ist bei uns sehr groß und sehr ausgeprägt. Aber das andere ist eben auch, dass wir ein großes Team sind bei United und alle am gleichen Strick ziehen. Ja.
Wir haben über Komfortverbesserungen und unterschiedliche Klassen ja in Teilen schon geredet. Das müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen. Eins ist mir noch aufgefallen, Service on Board. Das ist ja auch so ein Thema, was letztendlich Billig-Airlines angefangen haben. Ich kann mich an die erste fliegende Pressekonferenz mit Michael O'Leary von Ryanair erinnern. Dort saßen nun eine ganze Maschine voller Journalisten und Michael O'Leary begrüßte einen mit Good morning, my name is Michael O'Leary, I'm the CEO of Ryanair. After takeoff we are going to serve you a warm breakfast and please keep in mind this will be the first and the last time you will get anything for free on board of Ryanair. Das war das Geschäftskonzept, das ist auch aufgegangen, man muss bezahlen, aber inzwischen muss ich ja eigentlich überall bezahlen, wenn man jetzt mal von der Langstrecke absieht.
Das ist nicht ganz so. Nein, bei uns ist eigentlich der Full Service ist immer noch inbegriffen, wenn wir jetzt eben über die Langstrecke sprechen. Also das heißt, es gibt Essen und Trinken. Wenn ich in der Economy Class reise, dann bezahle ich für Alkohol als Economy Class Reisender. Wenn ich dann aber eben Prime Economy oder sogar Polaris Business reise, dann ist es schon ein ganz anderes Erlebnis auch. Also gerade in Polaris Business, dann kann ich schon, würde ich sagen, ja, ein kulinarisches Highlight erleben auf amerikanische Art. Also meine, was wir, das ist also Teller-Service und am Schluss gibt es Käseplatte oder eben das eine Highlight, das wirklich sehr viele mögen, ist das Sunday Ice Cream, das dann noch mit verschiedenen Toppings serviert wird. Also das, ja, ist zusammengesetzt aus mehreren Gängen und das hat sich natürlich vor allem, ich glaube, was Sie darauf hinweisen, ist so, nach der Pandemie war ja die Kulinarik stand nicht mehr ganz im Vordergrund, aber das hat sich jetzt stark geändert. Also ich bin jetzt gerade vor ein paar Wochen mit uns geflogen und das ist wirklich ja, sehr, sehr sicher ein angenehmes Erlebnis. Also
verändert, das ist mir in der Tat auch aufgefallen. Und das wollte ich auch nachfragen, wie es um den Servicegedanken beispielsweise in der Polaris Business steht. Ich weiß, das ist jetzt Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber ich denke da an die Unsitte, die sich irgendwie eingeschlichen hat, der Hauptgangkäse, Dessert inzwischen auf ein Tablett zu verfrachten und dem Fluggast vor die Nase zu stellen. Das hat zu Corona-Zeiten Sinn gemacht. Heute ist es wahrscheinlich doch Kosten- und Ressourceneinsparung.
Also das meinte ich eben vorhin, es waren so Nachwehen aus der Pandemie. Das hat sich aber geändert. Das ist jetzt wieder eben quasi, jeder Gang wird separat serviert. Was ich da noch hinzufügen kann, ist, das soll auch keine Entschuldigung sein, aber ich finde es sehr interessant zu wissen, dass die Größe, die wir haben als United Airlines, wenn wir heute entscheiden, wir wollen etwas ändern in der Kabine, mit der ganzen Supply Chain, die damit einbezogen werden muss, kann das zwischen 9 und 10, 11 Monaten dauern, bis es dann endlich vor mir auf dem Tischlein steht, wenn ich im Flugzeug sitze. Ich finde es wichtig zu wissen, die Supply, wie abhängig man allgemein in der heutigen Wirtschaft von der Supply Chain ist. Und das sind Airlines keine Ausnahmen. Wenn das teils bis zu 10 Monaten dauern kann, das ist ja schon eine Herausforderung.
Reden wir dann nochmal über den US-Markt. Es ist nach wie vor eine Mörderkonkurrenz, gegenseitige Übernahmen, Ausdünnung der Airline-Landschaft. Das war ja auch die entsprechende Folge. Letztendlich haben ja nur Sie und Delta es geschafft, zu übernehmen, ohne geschluckt zu werden. Was hat das United Management da richtig gemacht?
Also ich glaube, rückblickend ging es mit der Fusion, klar, geht es um Größe, oder? Also und Größe und Netzwerk, dass man eben die richtigen Airports oder Städte anfliegt, aber eben auch das richtige Produkt hat. Aber letztendlich, aus meiner persönlichen Sicht, geht es auch um Kultur. Gerade wenn zwei Firmen zusammengebracht werden, muss man ja eine neue Kultur erschaffen. Und das ist das passiert nicht über Nacht. Ich finde, wenn ich jetzt eben zurückschaue auf United, auf die Fusion Continental United, dann haben wir eine wirklich tolle neue Kultur erschaffen können zusammen, aber da braucht es auch die entsprechende Führung. Es braucht Leaders, also CEOs und ein ganzes Team, die eben in die richtige Richtung zeigen und auch selbst vorangehen, dass diese Kultur erschaffen werden kann. Und das ist Teil des Erfolgs von United.
Also auch Leute beispielsweise mitzunehmen, die bei der Übernahme-Airline saßen und denen man alleine, um jetzt bei Ihrem Beispiel zu bleiben, mit der neuen Heckflosse eine alte neue Heimat geboten hat.
Ja, genau. Und wenn wir jetzt Scott Kirby zum Beispiel oder unser CEO davor, Oscar Munoz, der war wirklich federführend in dieser neuen Kultur, dass wir eben alle, ich habe es glaube ich auch vorhin mal erwähnt, alle an einem Strick ziehen, oder? Wenn ich im Vertrieb arbeite, ich kann ja alles erzählen, wie gut wir sind, wenn es dann aber eben die Flight Attendants nicht entsprechend umsetzen oder unser Personal am Boden nicht umsetzen, dann bringt das alles nichts, was ich da versuche, unseren Geschäftspartnern rüberzubringen, und wenn sich das nicht umsetzen lässt. Und ich glaube, das ist die Basis unseres Erfolgs.
Letzte, ich sage jetzt mal politisch in Anführungszeichen, Frage zu einer Aufnahmezeit, die direkt am USA-Wahltag, also dem 5. November ist. Wie steht eigentlich die amerikanische Luftfahrtindustrie derzeit zu den Wahlen? Erwarten Sie Änderungen im Geschäft, sprich wirtschaftliche Auswirkungen je nach Wahlausgang?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also eben keine Crystal Ball, und was ich lese und höre ist, wie dieser Wahlkampf, dieses Rennen auch immer ausgehen wird, wird es wirtschaftliche Konsequenzen mit sich bringen. Sei das mit Trump, sei das mit Harris. Also wir werden es sehen. Also das kann ich Ihnen so jetzt leider nicht beantworten. Müssen wir abwarten. Wir haben unsere Strategie, wir haben unser Businessmodell, das werden wir weiterziehen. Und das wäre das erste Mal, wo eine Kandidatin gewählt würde. Hoffentlich auch, aus meiner persönlichen Sicht. Aber we'll see.
Die Kristallkugel, die ist eben schon angesprochen worden und dementsprechend kann man wahrscheinlich als Wirtschaftsunternehmen auf potenzielle Entwicklungen natürlich erst hinterher reagieren, aber normalerweise, aber das ist vermutlich auch das Geheimnis eines jeden einzelnen Unternehmens zu sagen, das verraten wir noch nicht, weil die Konkurrenz wollte das ja auch gar zu gerne.
Sehr schön, ja. Schönes Schlusswort, ja.
Ich danke für die offenen Antworten und das auf nicht immer ganz einfache Fragen.
Ja, herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.